So, also in diesem Sinne, ja. Bitte schön, Herr Dr. Lietz.
Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie mich verstehen. Wenn das nicht ankommt, dann machen Sie sich bemerkbar. Die Frage ist natürlich, wie kommt ein stellvertretender Generaldirektor für Spirituosen, Wein und Sekt dazu, sich mit Ernährung zu beschäftigen? Das ist eigentlich abwegig. Aber der Grund ist der, nach der Promotion ging ich zum Institut für die Gärungstechnik und Tränkeindustrie und habe dort auf dem Gebiet der Bierherstellung als auch der Getränkeherstellung ganz allgemein gearbeitet, also im Mikrobrewing-Gebiet, und wurde Mitte der 70er Jahre von Professor Hedel, damals Institutsdirektor des Zentralinstituts für Ernährung, gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte in der Kommission Lebensmittel und Ernährung. Denn die Frage der Getränke spielte ja von Anfang an auch eine große Rolle bei der gesunden Ernährung, und wir sehen sie heute noch viel stärker, wenn man überall rumläuft und sieht, was für Menschen heutzutage überernährt sind und die dann mit der großen, dicken Flasche mit Cola draufstehen, mit viel Zucker und so weiter drauf trinken, dann kann man sich vorstellen, dass das mit ein Grund ist, der hier zu solchen Fehlentwicklungen geführt hat und wo die Gärungsgetränkeindustrie gefordert wurde, auch hier Lösungen zu schicken. Zunächst einmal möchte ich den Bogen etwas von vorne anlegen. Die Ernährung erfüllt nach meiner Meinung unabhängig von der Gesellschaftsordnung elementare biologische Bedürfnisse und befriedigt ethisch, kulturelle und soziale Ansprüche der Bürger. Um diese auch im Sinne einer gesunden Ernährung zu erfüllen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen sowohl der Bürger selber, der Industrie als auch der Wissenschaft sowie der Politik. Da möchte ich dann zuletzt noch drauf zukommen. Wenn man sich bedenkt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich die zuständigen Behörden auf die Sicherung der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln konzentrierten und das hier in der sowjetischen Besatzungszone ein großes Problem darstellte, denn nach 1945 fehlten bei uns ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten Flächen, die östlich der Oder-Neiße-Grenze verloren gegangen waren. Außerdem hatte sich die Bevölkerung hier in der sowjetischen Besatzungszone von 16 Millionen bezogen auf die Zahlen von 1939 auf 19 Millionen erhöht. Das heißt, es waren 3 Millionen mehr bei weniger landwirtschaftlicher Fläche. Deshalb gab es also große Probleme, zunächst in den ersten Jahren, und deshalb konnten auch nur die Nahrungsmittel auf Lebensmittelkarten verteilt werden, und erst nachdem also landwirtschaftliche Produktion eine Rationalisierung eingetreten war, höhere Erträge kamen, Düngemittel vorhanden waren und so weiter, war es möglich, praktisch die Rationierung aufzuheben und sozusagen ein bisschen mehr zu essen. Nach vielen Jahren der Zurückhaltung gegenüber kalorisch reichhaltigen Lebensmitteln kommt es von nun an in allen Gruppen der Bevölkerung, vor allem aber bei Kindern und Jugendlichen, die sollen es immer besser haben, ich kenne das selbst aus meiner Zeit, esst mal richtig viel Butter und auf Schnullen und Brötchen und esst mal ein bisschen mehr Fleisch, es wird schon nicht schlecht sein. Was wir vorher nicht hatten, wir hatten in den Jahren nach 1945 kaum Probleme, Krankheiten, die aus der Übernährung kamen. Diese Dinge traten dann sozusagen ab Anfang der 60er Jahre bereits auf. Die Fehlentwicklung in der Ernährung wurde von den Medizinern und Wissenschaftlern der Ernährungsforschung schon damals Ende der 60er Jahre und 70er Jahre deutlich hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass das zu ändern ist. Man muss sagen, dass hier viele Vorschläge unterbreitet worden sind, um also hier wirksam die Rezepturen in den Betrieben, in den Produkten oder in den Lebensmittelprodukten zu verändern. Es wurde deshalb im Rahmen des Forschungsrates eine Kommission Lebensmittel und Ernährung gebildet, die geleitet wurde von dem Institut für Ernährungsforschung hier in Brügge, ein Akademieinstitut. Hier waren Vertreter aller Lebensmittelbetriebe, Lebensmittelbereiche vertreten, vor allen Dingen durch die Institutsdirektoren der einzelnen Bereiche. Das heißt, Getreideinstitut war dort vertreten, Öl-Margarine-Institut vertreten, wir als Gärungs- und Tränkeindustrie waren vertreten und hier dann Mediziner, Ernährungswissenschaftler, also alle Querschnitte waren da und unter der Leitung von Herrn Hedel wurde also hier die Probleme dargestellt und Lösungsvorschläge gemacht für die Regierung, um diese nachher umzusetzen. Es ist nicht so einfach, praktisch aus einem Lebensmittel den Zucker oder die Fette herauszunehmen, denn die Zucker und Fette sind nicht nur Kalorienträger, sondern sind auch Geschmacksverstärker. Und so hatten wir also bereits bei uns in der Gärungs- und Getränkeindustrie, vor allen Dingen bei den alkoholfreien Getränken. Vorher hatten wir in den 15 Jahren praktisch nur einfache Brausen, die mit Süßstoff und künstlichen Aromen hergestellt worden waren. Aber in dem Maße, wie nachher Fruchtsäfte zur Verfügung standen, auch Zucker genügend da war, wurden die alkoholfreien Getränke in Handel gebracht, die also mehr Kalorien hatten als nur reines Selterswasser. Die Frage nachher, nehmt den Zucker doch runter, um also praktisch kalorisch günstiger zu sein, war nicht so einfach oder ist auch nicht so einfach. Denn wenn wir den Zucker oder was runtergenommen hätten, bei der Cola, Club Cola, wie sie alle hießen damals, dann wäre automatisch auch die Notwendigkeit da gewesen, sofort den Anteil der Fruchtsäfte zu erhöhen. Und Fruchtsäfte waren Importgüter, die kamen aus Kuba und woanders her. Und hier war das also eine Aufgabe für uns im Institut, da Rezepturen zu entwickeln, die auf der einen Seite den Zuckergehalt um 10% beispielsweise zu reduzieren und auf der anderen Seite aber den Geschmack genauso noch dazu haben, wie es ist. Wir haben eine Lösung gefunden mit etwas Salz und mit Pfefferminze und dergleichen mehr. Das ist also schrittweise vorangegangen. Aber man muss eins sagen, generell, das war also eine Erfahrung, die wir insgesamt sammeln mussten, die Aufklärung der Bevölkerung oder der Jugendlichen reicht nicht aus, um also nun tatsächlich zu Lebensmitteln zu greifen, die kalorisch günstiger sind.
Kalorisch heißt das, ja?
Kalorien, also okay. Kaloriengehalt günstiger sind. Aha. Praktisch eins, wir mussten feststellen, dass also die Überzeugungsarbeit alleine nicht ausreicht. Es musste also hier Lösungen geschaffen werden, einmal Einfluss zu nehmen auf die Versorgung der über die Kindergärten, über die Schulspeise, die Gemeinschaftsverpflegung, könnte man also Einfluss nehmen auf die Rezepturen. Aber insgesamt mussten wir feststellen, dass also die Überzeugungsarbeit selbst nicht ausreicht. Und man muss also heute sagen, wenn wir mal mit wachem Blick mal am Strand langlaufen, ich war zur letzten Zeit mal an Ostsee gemacht, und man sieht junge Leute mit wirklich erheblichen Fettpolstern, dann muss etwas geschehen. Aber mit Überzeugungsarbeit reicht das nicht aus. Hier sind notwendig auch über den Preis und über die finanziellen Seiten eine Verbesserung oder überhaupt einen Hebel anzusetzen. Das heißt, es gibt ja hier in England zum Beispiel, gibt es eine Zuckersteuer, wo die Betriebe beauftragt werden oder praktisch eine Steuer zahlen müssen, wenn sie zu viel Zucker reinnehmen. Und auch in dieser Richtung müsste die Politik hier eine Lösung finden. Ich denke zum Beispiel, dass man auf der einen Seite die kalorienreduzierten Produkte, die also anerkannt sind, mit einer reduzierten Mehrwertsteuer statt 7%, meinetwegen 3,5% in den Handel bringen, sodass also eine finanzielles Interesse existiert, um hier zu solchen Produkten zu greifen. Soweit erstmal von meiner Seite ein kurzer Rundriss, damit wir erstmal genügend Stoff haben, um zu diskutieren.
Gut, vielen Dank erstmal, Herr Dr. Lietz. Die Frage stellen wir dann anschließend. Jetzt hören wir erstmal den Herrn Dr. Johnson. So, bitteschön, Dr. Johnson, nun haben Sie das Wort und Sie werden uns einen Vortrag mit Folien halten.
Ja, Sie haben also gehört, dass ich aus Belitz komme. In Belitz war ich Lehrer und bin 1995 nach Belitz gezogen, diese berühmte Sparenstadt. Und das kenne ich auch jetzt noch. Und als ich im Jahre 2007 die letzte Vorlesung an der Universität Potsdam gehalten hatte, habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, ich werde mich nicht mehr mit der Ernährung in Vorträgen beschäftigen. In der vergangenen Woche rief Felix Wander an und er hat so schöne Worte gefunden, dass ich mich bereit erklärt habe, doch noch einmal hier aufzutreten. Ich wollte es eigentlich nicht mehr. Ich bin aber gerne zu Ihnen gekommen, denn ich habe so ungefähr 600 Vorträge gehalten, 70 Fernsehsendungen gemacht und so einiges andere noch dazu. Naja, nun habe ich da nochmal versucht. Und heute bin ich wieder zum Institut gefahren und habe mir diese Dinge da ausgeliehen, die ich ja zu Hause nicht mehr brauche. Und da hat mir jemand geholfen, damit das alles gut klappt. Es wird klappen. So, was habe ich gemacht im Institut für Ernährung? Ich habe mich sehr intensiv mit der Ernährungssituation bei Kindern und Jugendlichen beschäftigt, insbesondere mit dem Ernährungszustand, wie übergewichtig, untergewichtig sind die Kinder und Jugendlichen oder die Erwachsenen. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Problem Körperzusammensetzung befasst, also wie viel Körperfett hat ein Mensch, wenn er gesund ist und wie viel hat er, wenn er übergewichtig ist und insbesondere auch mit dem Körperbautyp. Sie wissen ja, es gibt einen solchen großen Unterschied im Körperbau. Es gibt den langen, schlanken, es gibt die kleine, zierliche, es gibt den untersetzten, breiten und den großen, kräftigen und alle möglichen Übergänge. Und die haben bei der Beurteilung des Ernährungszustands eine ganz wichtige Rolle. Der lange, schlanke, der Leptomorphe, kann essen und trinken, was er will und wird nicht dick. Und der leider genetisch bedingt zu den Pyknomorphen gehört, zu den setzten Breiten, der hat einen viel geringeren, Grundumsatz und er muss in jedem Falle weniger essen. Und solche Untersuchungen haben wir gemacht, was essen die langen Schlanken, was essen die untersetzten Breiten, was essen die Übergewichtigen, was essen die kleinen Zierlichen. Und da kam tatsächlich heraus, dass insbesondere bei den jugendlichen Mädchen, die auch übergewichtig waren, die haben viel weniger gegessen als diese langen, schlanken Mädchen, weil sie einfach nicht dick und fett werden wollten. Das war unter anderem noch eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir hatten. Wir haben noch einige andere Studien gemacht. Ich möchte Ihnen diese Studien wenigstens einmal kurz vorstellen. Ja, also wir haben Untersuchungen gemacht, als ich zum Institut kam im Jahre 1968, hatte mein damaliger Chef, Dr. Möhr, später Professor Möhr, Untersuchungen gemacht an der Ernährungssituation bei Industriearbeitern und Industriearbeiterinnen. Und diese Untersuchung habe ich mit ausgewertet. Dann im Jahre 1975 haben wir begonnen, eine Intervalluntersuchung zu machen bei Schulkindern zur Ernährungssituation und auch zum Ernährungszustand. erst in der 6. Klasse und 3 Jahre später bei den gleichen Schülern in der 9. Klasse. Und diese Ergebnisse sind alle veröffentlicht worden. Zu gleicher Zeit, als in der Bundesrepublik, in Bremen und Augsburg Untersuchungen gemacht wurden zur Ernährungssituation. Da haben wir auch in der DDR die gleichen Untersuchungen gemacht, und zwar mit der sogenannten modifizierten Protokollgewichtsmethode. Und zwar liefen diese Untersuchungen 1963 bis 1984 und dann von 1988 bis 1989. Und davon, aus diesen Untersuchungen, werde ich einiges dann vorstellen. Später, nach der Wende, wurde die repräsentative nationale Verzehrstudie in den alten Bundesländern weitergeführt, und zwar bis zum Jahr 1989. Und nun mal einige Ergebnisse aus der Untersuchungen in der DDR. Sie sehen hier in der Mitte die Empfehlungen: 2800 Kilokalorien im Durchschnitt bei den Männern und 2300 bei den Frauen. Das Ergebnis war 1984 3220, also doch eine beachtliche Überernährung. Das steigerte sich dann noch bis 88 auf 3230. Und bei den Frauen war das relativ günstiger. Sie sehen, die Empfehlungen waren 2300 und 2300 und 2060 haben sie dann mit 1968 getroffen. Und jetzt sehen Sie mal eine beachtliche Sache, die vorhin schon mal genannt wurde hier. Die Empfehlung für Fett lag im Durchschnitt bei den Männern bei rund 100 Gramm pro Tag. Was hat der DDR-Bürger gegessen? 149. Das hat sich aber auch bis 1988 kaum verändert. Er lag dann immer noch bei 146 Gramm. Woran lag es? Weil er erstens einen hohen Butterverzehr hatte. Es gab ja mal so eine Aussage von Walter Ulbricht: wir müssen besser sein als die Westen, die da im Westen, nicht? Und da wurde also der Butterverzehr und das Fleisch herangezogen. Und so war dann der DDR-Bürger ein Butter- und Fleischessender Mensch. Und Sie sehen, das Ergebnis ist hier bei 149 und 146 doch beachtlich hoch. Und die Energie, die man aus der gesamten Ernährung aufnehmen soll, soll ja zu 30% aus Fett kommen, zu 10 bis 13 Energieprozente aus dem Eiweiß und zu 57 bis zu 60% aus Kohlenhydrate. Und da sehen Sie, dass dieser Wert von 30 Energieprozente wesentlich überschritten wurde mit 41% beziehungsweise sogar mit 45%. Das lag vor allen Dingen daran, dass der DDR-Bürger sehr viel tierische Produkte gegessen hat. Insbesondere hat er sehr viel, wir sehen das nachher noch einmal, sehr viel Wurst gegessen, und diese Wurst war besonders fetthaltig, weil nämlich das gute Fleisch, das in der DDR hergestellt wurde, da wurde das Filet, wurde dann in West-Berlin auf dem Kudamm angeboten, und der DDR-Bürger hat das relativ hohe Fleisch verzehrt mit dem hohen Fettanteil. Und daraus ergab sich dann dieser hohe Fettanteil bei den Erwachsenen. Das war auch bei den Frauen ganz genauso. Und das Ergebnis war dann so, dass 20% der Männer und 40% der Frauen übergewichtig waren. Noch etwas zu dem Kochsalz, Natriumchlorid. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können.
So, jetzt.
Ernährungsphysiologisch wäre der Wert, den wir mit dem Kochsalz aufnehmen, liegt bei 5 Gramm pro Tag. 8 Gramm war dann so eine Empfehlung. Wenn man das erreicht, wäre es auch gut. Aber wir haben die Männer haben 13,5 Gramm Kochsalz pro Tag gegessen und die Frauen 13,3. Bei den Frauen sah es etwas günstiger aus, aber auch doch sehr hoch. Woran lag es vor allem? Wir haben ja in der DDR 2 verschiedene Brotsorten bekommen: Weizenroggenmischbrot und Roggenweizenmischbrot. Vollkornbrot gab es relativ wenig. das Mehl, das zu diesem Weizenroggenmischbrot und zu dem Roggenweizenmischbrot verwendet wurde, hatte eine sehr schlechte Qualität. Und damit das Brot nicht klunzig wird, also viel Wasser enthält, musste viel Salz hineingebracht werden. Und so war dann eben das Brot sehr salzhaltig. Und weil wir doch relativ viel Brot gegessen haben, kommt dieser hohe Salzgehalt zustande. Und das Gleiche trifft auch für die Wurst zu. Wir haben sehr viel Wurst gegessen. Sie werden nachher noch die andere Zahl sehen, wie viel Wurst wir gegessen haben. Und diese Wurst war auch sehr salzhaltig und daraus ergab sich dieser hohe Salzverzehr bei uns. Und das Ergebnis war eben, es gab gerade bei den Monika-Untersuchungen das Problem, da wurde dann auch die Lebenserwartung Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit untersucht und wir in der DDR lagen in der Lebenserwartung an 21. Stelle, die alte Bundesrepublik lag bei 5, an 5. oder 6. Stelle, ich habe es jetzt nicht ganz so im Kopf. Also die Lebenserwartung war in der DDR viel geringer aufgrund dieses hohen Energieaufnahme und auch durch das Kochsalz und Fettaufnahme. Und beim Alkohol sieht es natürlich genauso aus. Ja, Sie sehen hier, maximal sollten die Männer 20 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Sie haben 29 und 1988 sogar noch mehr. Die Frauen waren da viel, viel günstiger dran. Sie haben nicht so viel Alkohol getrunken. Und hier sehen Sie einmal den Vergleich zwischen Männern und Frauen in dem sogenannten Monika-Projekt. Das war ein Monitoring für die Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wie viel Streichfette wir gegessen haben in der DDR im Vergleich zu Westdeutschland? 42, 22. Wurst lagen wir bei 18%, bei 144, die Eier, das waren die Eier eben, 144 Gramm pro Tag, in Gramm pro Tag, in Westdeutschland lag es bei 87. Die Frauen lagen da wieder etwas günstiger. Sättigungsbeilage, die gab es nur in sehr geringem Maße. Also diese ganzen Produkte, die jetzt überall zu finden sind, waren damals sehr...
Was war das, wenn Sie mal kurz sagen, was waren denn Sättigungsbeilagen?
Zum Beispiel Nudeln und Reis und andere Produkte und so etwas. Ja. So, und erstaunlich war, dass der Gemüseverzehr in der DDR ja gar nicht so schlecht war. Ja, mit 120 Gramm, im Westen war er besser, bei den Frauen auch ganz gut. Aber überrascht hat uns damals, als wir diesen Vergleich gemacht haben, dass unser Obst-Südfrüchteverzehr fast genauso hoch war wie der in Westdeutschland. Sehen Sie hier 104 Gramm und in Westdeutschland 103 Gramm und bei den Frauen sogar noch viel, viel besser als in der alten Bundesrepublik. Sie sehen 138 zu 120. Sie alle wissen, wo das herkommt, dieses Obst und Gemüse, nämlich es gab einmal den köstlichen, den goldenen Delicius, also diesen Apfel, den es immer im Angebot gab. Und dann gab es sehr viel Weißkohl, Rotkohl und aus dem Weiß- und Rotkohl haben wir sehr viele Sachen gemacht. Und Kohl ist nun mal ein ernährungsphysiologisches, hochwertiges Lebensmittel. Ich will nur noch auf das hier hinweisen, was Sie hier sehen, ja, alkoholische Getränke. Und da sieht es nun beachtlich schlimm aus. 689 Gramm alkoholische Getränke haben wir getrunken.
Ja, diskutieren wir nachher.
Können wir nachher diskutieren. Ist alles veröffentlicht.
Ist noch genug da bei uns.
Es ist alles veröffentlicht worden. Ich habe hier nichts. So, und bei den Frauen, die Frauen haben viel weniger Alkoholgetränke. Als wir. Also, fasse ich mal zusammen. Der Durchschnitts-DDR-Bürger war energetisch überversorgt, verzehrte insbesondere zu viel Fett und Zucker, deckte einen zu hohen Anteil seines Nährstoffbedarfs aus Lebensmitteln tierischer Herkunft, hat hier viel Wurst gegessen, haben wir gerade eben gesehen, nahm einen zu geringen Anteil kohlenhydratreicher Lebensmittel, außer Zucker, und absolut zu wenig Ballaststoffe auf, weil es die nicht gab. Sie alle können sich vielleicht erinnern, wenn Sie hier in der DDR gelebt haben, Vollkornbrot gab es so gut wie kaum. Jeder wusste genau, also wir wussten zum Beispiel in Potsdam, wann bei dem Laden Leue Vollkornbrot angeboten wurde, vorhanden war. Das war dienstags und freitags. Und wenn man dort immer eingekauft hat, kriegte man da auch unterm Ladentisch dienstags und freitags dann Vollkornbrot. Natürlich nur in geringen Menge. Selbstverständlich ist meine Frau erst gegangen und dann bin ich gegangen und dann haben wir die doppelte Menge gehabt. Und in der DDR hatten wir einen zu hohen, stetig angestiegenen Alkoholkonsum. Vielleicht noch etwas insgesamt zur Ernährungssituation. Bis in die 80er Jahre gab es eine ständige Verbesserung des Lebensmittelangebots in der DDR. Das hat sich dann insbesondere nach den 80er Jahren sehr stark verringert, weil nämlich die Lebensmitteltechnik und die Lebensmitteltechnologie in der DDR sehr veraltet war. Das kann er ganz gut bestätigen. Ich sehe immer noch die Leute, wenn sie Bier gekauft haben bei uns im Konsum, dann holten sie die Bierflasche aus dem Bierkasten raus, hielten ihn hoch, ob da schon was ausdingte. Ich habe nie begriffen, warum unsere Brauer kein vernünftiges Bier hergestellt haben. Vielleicht kann er dazu noch etwas sagen. Ja? Wenn wir mal ein besonderes Bier trinken wollten, dann sind wir in das Russenmagazin gegangen und haben dann dort das Hasseröder oder auch Radeberger bekommen. Ja? Aber wir mussten dann immer was dort mitkaufen, was wir eigentlich gar nicht wollten, aber das Bier haben wir dann damit bekommen. Das gleiche war dann mit Apfelsinen oder mit Bananen. Wenn wir Bananen im Russenmagazin angeboten wurde, musste man natürlich was anderes mit einkaufen. Also der Alkoholkonsum stieg an. Und das habe ich Ihnen ja vorhin gezeigt. Es gab große Schwierigkeiten in der Verpackungs- und Material, in der Verpackungsindustrie, also in der Verpackungstechnik. Es gab einen großen Mangel an Lagerhaltung. Es fehlten einfach die Kühlhäuser in der DDR und dadurch hatte sich die Ernährungssituation immer weiter verschlechtert. Es gab eine unzureichende produktgerechte Verteilungssysteme, insbesondere bei Frischwaren, eine geringe Innovation in Produktion und Handel. Da passiert in den letzten 10 Jahren in der DDR überhaupt nichts mehr. Und es gab einen ungenügenden Forschungsvorlauf, besonders zur Lebensmittelqualität. Das könnten Sie natürlich auch dann bestätigen. Die Ursache dieser verschlechterten Versorgung in den letzten 10 Jahren in der DDR war im Wesentlichen das Beharren an politischen Vorgaben. Das war eine ganz entscheidende Geschichte. Aspekte der Gesundheitsförderung ließen sich kaum umsetzen, denn ernährungsphysiologische Forderungen mussten hinter ökonomischen Zwängen zurücktreten. Das war ein ganz großes Problem, das wir hatten. Und ich bin ein Sammler und ich habe zum Beispiel eine Sammlung noch vom Neuen Deutschland und habe jetzt gestern gefunden, dass im Jahre 1976 das Politbüro der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, der SED, der DDR, aus 44 Personen bestand. Unter diesen 44 Personen gab es, das war nicht das Politbüro, das war jetzt die
ZK wahrscheinlich, oder?
Das ZK, ja, ZK. Da war es.
Vor allen Dingen würde mich als erstes mal interessieren, Schön, dass wir hier übrigens so kontroverse Positionen haben. Als erstes würde mich mal interessieren, warum haben denn die DDR-Menschen so viel Wurst und Fleisch gegessen im Vergleich zum Westen? Wir haben ja von Dr. Lietz gehört, als er bei uns im Büro sein Vortrag gehalten hat, dass die Entwicklung in mindestens was den Alkohol betrifft, im Osten und Westen sehr gleich war. Der Alkoholkonsum ist im Osten sehr angestiegen, aber im Westen auch. Und nun wollen wir mal hören, gibt es dafür eine Erklärung, weshalb im Osten so viel Wurst und Fleisch verhungert wurde? Und genau, Herr Dr. Lietz, ich gebe Ihnen mal das Wort.
Ja, ich möchte erstmal zu Alkoholgetränken was sagen. Man muss die Struktur der alkoholischen Getränke, des Verbrauchs alkoholischer Getränke, war anders in der DDR als in der Bundesrepublik. Das ist schon von immer so gewesen, auch bevor es den Krieg gegeben hat und die verschiedenen Besatzungszonen. Auch in der DDR gab es Unterschiede im Verbrauch der verschiedenen Getränke. Bier wurde mehr getrunken im südlichen Gebiet, Thüringen, Erzgebirge. Dort hatten wir teilweise einen Konsum von Bier von 170, 180 Liter pro Kopf der Bevölkerung, während im Norden praktisch nur bedeutend weniger getrunken wurde, aber dafür mehr Spirituosen. Deshalb kann man nur Folgendes machen, man kann nur die Getränke umrechnen auf absoluten Alkohol, den es eigentlich nicht gibt, auf 100% Alkohol und dann das dazu. Dankeschön.
Danke.
Und dann das vergleichen. Die Bundesrepublik hatte immer schon einen bedeutend höheren Verbrauch Konsum an Wein. Dadurch haben die auch bedeutend mehr Alkohol getrunken. Wenn man sich die Vergleiche der einzelnen Jahre ansieht, gab es bei Bier zunächst einmal einen höheren Konsum in der Bundesrepublik. Dann haben sich die beiden Produktionszahlen von Bier angeglichen. Das heißt, also, wir haben 141 Liter pro Kopf gehabt und die Bundesrepublik hat auch bei 142 Liter gehalten. Beim Wein war das so, dass bedeutend mehr Wein getrunken wurde in der Bundesrepublik, ganz klar, die ganzen Weinländer Süddeutschlands, die haben mehr Wein getrunken, die trinken über 20 Liter Wein teilweise, während in der DDR praktisch nur ein hoher Weinkonsum war im Gebiet um Meißen herum, das Elbtal und dann in Sachsen-Anhalt um Saarlouis und so weiter. Die Spirituosen gab es auch eine unterschiedliche Verbrauch vom Süden nach Norden steigend. Wenn man sich die absoluten Alkoholzahlen ansieht, dann gehen die so zusammen, dass zuletzt 1988 in der Bundesrepublik Deutschland 10,6 Liter absoluten Alkohol pro Kopf getrunken wurde. In der DDR waren es 10,5. Also dieser Unterschied, wo die herkommen, weiß ich nicht. Was die ausdrücken, was auch für Alkohol, jedenfalls absoluten Alkohol angesehen, sind da Unterschiede. Also keine großen Unterschiede zwischen DDR und Bundesrepublik. Die Verzehrgewohnheiten hatten sich über die 40 Jahre DDR nicht verändert. Was die Frage der Qualität der Erzeugnisse anbetrifft, das stimmt. Man muss daran denken, in der DDR gab es bis in die 70er Jahre kein Pfennig Geld an Investitionsmittel für die Ausrüstung. Der Stand der Technik der Brauereien betrug, war der von 1930, 1925 bei Mälzereien um die Jahrhundertwende, 19. 20. Jahrhundert. Und dementsprechend war auch nicht möglich, mehr eine höhere Qualität zu bringen. Wir hatten Probleme, Filtrationsprobleme, war ja eigentlich nur ein Filtrationsproblem, denn die Hefe, die konnten wir nicht rausnehmen, wir hatten alte Wasserfilter gehabt, das habe ich alles hier geschrieben, ich habe ja mit Kollegen zusammen ein Buch gemacht, die Brauen Malzindustrie in Deutschland Ost zwischen 1945 und 1988. Da ist alles detailliert aufgeschrieben, mit Zahlen unterlegt, mit Tabellen und dergleichen. Mehr kann jeder nachlesen, warum was nicht gegangen ist und weshalb das ist. Heutzutage werden wieder diese Biere mit Hefe gelobt und dieser kleine Brauerei irgendwo, der macht ein Bier und verkauft das eben als unfiltriert, weil das eben gesund ist. Es ist richtig, dass diese Biere teilweise nicht den Standard entsprachen, weil sie zu früh getrunken werden mussten, weil wir die Kapazitäten nicht hatten, wir kamen einfach nicht weiter. Erst nach den 80er Jahren, nachdem wir mehrere Brauereien gebaut hatten, hat sich die Situation bedeutend verbessert. Das war erstmal dazu.
Gut, vielen Dank, Herr Dr. Lietz. Das können wir jetzt erstmal nicht aufklären, woher diese statistischen Unterschiede kommen. Herr Jonsson, ich würde trotzdem gerne nochmal Sie fragen, gibt es denn eine Erklärung dafür, weshalb in der DDR so viel Wurst und Fleisch gegessen wurde? Hatte das milieuspezifische Unterschiede, weil in der DDR einfach sehr viel mehr, ich sag mal, die kleinen Leute gelebt haben und da die Ernährungsgewohnheiten anders sind im kleinbürgerlichen oder proletarischen Milieu als im bürgerlichen oder großbürgerlichen Milieu? Oder wie erklären Sie sich denn diese Unterschiede im Verzehr?
Ja, die Lebensmittel. Das Lebensmittelangebot war ja da, in Wurst. Und vor allen Dingen war es ja so, dass diese ganzen Grundnahrungsmittel, und die Wurst gehört ja mit dazu, so preiswert war, dass man sich das einfach leisten konnte. Ja, auch wenn die Einkommen in der DDR viel, viel, viel geringer waren als in Westdeutschland, so konnte man sich auf die Grundnahrungsmittel. Ich denke da nur an das Brötchen mit 5 Pfennig, das 3 Pfund Brot mit 51 Pfennige. Die waren so gering, dass man sich das leisten konnte. Und weil das Angebot zum Beispiel an Käse außerordentlich gering war, also das Sortiment an Käse war so gering, dass man dann die Wurst gegessen hat. Und Wurst war immer im Angebot. Gutes Fleisch hat man relativ selten bekommen, wenn man natürlich einen guten Fleischer hatte. Und man, bei dem, man immer einkauft, hat man dann auch mal gutes Fleisch bekommen. Ja? Ansonsten war das ein sehr rarer Artikel, Schweinefilet oder Rinderfilet oder besonders hochwertige Fleischprodukte zu bekommen. Die Wurst war billig, deshalb wurde sie gekauft. Und dadurch dieser hohe. Und diese, ich hatte ja auch gesagt, dass zum Beispiel die Leberwurst einen so hohen Fettanteil hatte, dass dadurch dann auch dann der hohe Fettverzehr zustande kam.
Wie ist das jetzt?
Aber es gab ja immer auch, es gab ja immer, also Kohl gab es immer genug, es gab immer genug Macaronis und Spaghettis, was ja rausgekommen ist, was die Leute zu wenig verzehrt haben. Reis gab es auch immer. Diese Kohlenhydrate, die zu wenig verzehrt wurden.
Also die ganzen,
hatte das was mit Ernährungsgewohnheiten oder zu wenig Kochbücher?
Das Angebot war einfach so, dass es, natürlich gab es Nudeln und es gab auch Reis.
Genau.
Aber es gab vielleicht eine Sorte Reis und nicht wie es jetzt gibt es 20, 30, 40 verschiedene Sorten.
Auch nicht 20, 30.
Und eine Reiskopf.
Wie bitte?
20, 30.
Ja, gut.
Also,
es hatte was mit Ernährungsgewohnheiten oder mit Angebot.
Hatte natürlich auch mit Angebot und Nachfrage. Das ist schon eine ganz klare Sache. Wir haben also alle diese Dinge, die ich hier genannt hatte, sind veröffentlicht worden. Wenn jetzt hier Differenzen entstehen zwischen Alkoholverzehr und in West und Ost, dann müssen wir dann streiten, aber wir haben es hier veröffentlicht, durch vergleichende Betrachtung zum Alkoholkonsum in Deutschland. Das haben wir im Jahre 1900 und, weiß ich nicht, 92 veröffentlicht, ja, also 92 veröffentlicht.
Ja, und
da haben wir verglichen den Verzehr von Alkohol in dem Monika-Projekt West und in dem Monika-Projekt Ost. Und da sind diese Zahlen rausgekommen, die ich vorhin genannt hatte, dass also der Alkohol, der reine Alkohol, bei der DDR im Jahr 1988 auf 32 Gramm angestiegen ist.
Okay, also das haben wir jetzt verstanden. Da gibt es offenbar Differenzen.
Ja.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es sind unterschiedliche Forschungen, unterschiedliche. Ist ja auch gut, ist ja interessant, dass es so heterogen ist.